den Namen schon gesehen oder gelesen, dass das jetzt nicht hier aus Deutschland kommt. Ich bin Holländer, aber ich wohne mit meiner Frau in Deutschland, in Hessen. Wir sind heute 4 Stunden gefahren, um hier hinzukommen. Das war für uns eigentlich eine normale Sache. Wir sind viel unterwegs und versuchen zu dieser ganzen Thematik Buddhismus, Esoterik, Christentum an vielen Orten aufzuklären. Und zu diesem Thema, ja, kann ich sagen, ja, ich bin selber auch ein Stück weit auf so einem Pilgerweg gewesen. Das Buch, was gerade auch vorgestellt wurde, ich war Buddhist, heißt es, und der Untertitel heißt Das Ende einer Pilgerreise. Ja, ich bin gepilgert. Ich habe viele Erfahrungen gemacht. Ich bin auf vielen Orten abgereist und habe gehofft, an diesen Orten besondere Erfahrungen zu machen, göttliche Erfahrungen, Erleuchtung. Nun, auf diesem Jakobsweg will man Ähnliches erfahren. Das bezeugen eigentlich auch die Bücher, die so bekannt geworden sind, zu diesem Thema. Ich möchte dazu einführen und anfangen, dazu etwas zu sagen. Dann aber auch diese Bewegung vom Jakobsweg zum Gottesweg. Also, es soll eine Bewegung andeuten von einer Pilgertour zu etwas ganz anderem. Ich selber oder wir beiden, meine Frau und ich, haben diese Bewegung ja so erfahren dürfen in unser Leben. Wir werden am Ende beide von uns berichten, wie das gekommen ist. Nun, ein bisschen zu dem Thema von Jakobs Weg zum Gottesweg. Ich muss jetzt eben den Laptop ein bisschen näher holen. Nun, den Jakobsweg ist ein Pilgerweg, der zu einem Ort in Nordspanien führt und kann an vielen Orten anfangen. Diesen Jakobsweg will dieser besondere Ort Santiago de Compostela ansteuern. Dort ja, soll eine heilige Stätte sein. Das Wort Jakob kommt von Jakobus. Jakobus war ja einer der Jünger Jesu. Und so soll es gewesen sein, dass diesen Jakobus, und das steht auch in der Bibel so beschrieben, schon als erster aller der Jünger gestorben ist und umgebracht wurde von Herodes. Und dann sind da Geschichten über sein Leichnam. Sein Leichnam soll dann transportiert worden sein von einem Schiff voller Engel. Und soll dann in Nordspanien irgendwie gestrandet sein. Und dann soll an diesem Ort, Santiago de Compostela, praktisch diesen Leichnam von Jakobus begraben worden sein. So die Geschichte. Nun, das ist eigentlich in dem Gehen auf diesem Pilgerpfad nicht mehr immer so im Mittelpunkt. Denn tatsächlich geht es hier darum, dass man eine Pilgertour macht, schlicht auch vielleicht, um sich zu läutern oder um selber göttliche Erfahrungen zu machen, schon alleine auf dem Wege dahin. Nun, wir sehen, dass diese Wege jetzt hier in Frankreich anfangen, aber wenn wir die Karte von Europa nochmals betrachten, dann sehen wir vielen Wegen, die alle zu diesem einen Ort führen. Und ja, hier in der Nähe, da geht auch so ein Weg entlang, die zu diesem Jakobsweg führen würde, die letztendlich dort auch ankommen würde. Also man kann ja hier auch anfangen und das heißt ja auch zu der Frage, wo dann dieser Jakobsweg anfinge. Nun, ganz schlicht, diesen Weg fängt bei Ihnen zu Hause an. Man fängt ja an zu pilgern von dem Punkt an, wo man steht. Und das ist dann der Anfang und soll zu einem Ort gehen, wo vielleicht eine große Erwartung ist oder wo man erwartet, dass während man geht, man vielleicht etwas erfährt. Nun, in diesem recht bekannten Buch von Harper Kerkeling, Ich bin dann mal weg, da wurde genau diese Sache beschrieben. Er, Harper Kerkeling, ist ja auf so einen Pilger auf diesem Jakobsweg gegangen. Nun, wie ist es dazu gekommen? Er ging, das Buch ich bin dann mal weg, beschreibt seine Pilgerreise nach Santiago de Compostela in 2001. Nun, das ist erstaunlich, dass dieses Buch seit 2006 über 2 Millionen Mal verkauft wurde. Also offensichtlich, ja, spricht das etwas an, was in unserer Gesellschaft ein Anliegen ist. Man möchte vielleicht pilgern, man möchte ein Mehr an Erfahrung. Und so war es bei Habe Kerkeling auch gewesen. Er ist ja Künstler und er hat sich irgendwie festgefahren. Überarbeitet, gestresst, krank, das waren Auslöser. Ein Hörsturz war die Folge von seinem Stress und dann musste sein Gallenblase entfernt werden. Nun, dabei kam heraus die Frage, was ist dann der Sinn meines Lebens? Wofür lebe ich? Wozu? Und diese Frage stellen wahrscheinlich wir alle irgendwann im Leben. Und es ist eine wichtige Frage. Wohin geht's? Wozu lebe ich dann? Ist das denn alles, was ich jetzt da habe und vielleicht in dieser Welt materiell gesehen erreicht habe? Nun, dann möchte man mehr. Aber es gab andere Stimulanzen, Einflüsse auf Habe Kerkeling, auch ein Buch von Shirley MacLaine, eine bekannte Schauspielerin aus Amerika. Sie hat diesen Jakobsweg auch schon gepilgert. Aber sie beschreibt diesen Pilgerweg in ihrem Buch als eine spirituelle Reise. In ihrem Buch ist die Rede von irgendwelchen Erfahrungen, die sie macht, und sie beschreibt auch Eindrücke, die sie hat über vorherige Leben. Sie geht von diesem fernöstlichen Standpunkt der Reinkarnation aus und glaubt, da schon eher mal gepilgert zu haben und sieht dann irgendwelche Bilder diesbezüglich. Ihre Reise hat so einen ganz spirituellen Touch. Und das erkennt man in diesem Buch. Und letztlich findet man das bei Habe Kerkeling auch ein Stück weit zurück. Da geht es dann auch darum, dass er auf diesem Wege Begegnungen hat mit Menschen, die ein Stück weit alles suchen. Und auch darin, ja, behauptete irgendwie, er hätte Gott erfahren, aber es wird nicht so ganz deutlich, was das nun genau ist. Nun, bei Shirley MacLaine ist das ein sehr esoterischer Weg gewesen, ein Weg voller Erfahrungen, wo sie eigentlich mehr in diese Richtung ging, ja, das Empfinden zu bekommen, selbst göttlich zu sein. Nun, wenn man im Internet nachschaut, findet man viele kleinere Berichte von Menschen, die auf diesem Weg gepilgert haben. Nun, da haben wir auch von einer Journalistin, Christina Hellhake, einen kleinen Reisebericht gelesen und ihre Erfahrungen waren nicht nur so positiv. Sie beschrieb Dämonen auf diesem Wege. Nun, diese Dämonen stellten heraus, das waren nicht diese unsichtbaren Wesen, sondern das waren irgendwelche Männer, die sie angemacht haben. Das waren die Dämonen, die auf diesem Weg ihr begegneten. Sie wurde auf diesem Weg von 4 Männern angemacht und das war für sie total unangenehm. Sie wollte in Ruhe alleine ein Stück weit des Weges gehen, was nicht ganz einfach ist, denn häufig geht man nur in einen großen Pulk. So populär ist diesen Weg geworden. Aber sie wollte mal allein gehen und da hat sie dann Probleme eben gehabt mit Männern, die sich aufgedrängt haben. Nun, sie sagt, was ich brauchte, hatte wenig mit Gott zu tun. Vielmehr wollte ich den Glauben zu mir selbst finden. Und so ist es irgendwie. Diesen Pilgerweg hat früher diesen Akzent gehabt, dass man auf einem Weg zu Gottfindung war. Aber heute hat sich eine Wandlung vorgenommen. Heute geht es eher darum, auf einem Pilgerweg zu sein. Hauptsache, man ist unterwegs. Esoteriker behaupten ja auch, der Weg ist das Ziel. Da macht man die Erfahrung. Und da geht es mehr darum, sich selbst zu finden. Oder vielleicht auch das sogenannte göttliche Selbst. Nun, heute ist der Jakobsweg zu einem Kultweg, zur Selbstfindung geworden. Selbstfindung? Dazu muss man vielleicht etwas leisten. Denn viele haben den Eindruck, schlicht sich selbst verloren zu haben. Oder könnten wir vielleicht gefunden werden? Nun, ich habe schon gesagt, die Bewegung von dem Jakobsweg zum Gottesweg, eine Bewegung. Was diesen Gottesweg angeht, möchten wir dann zum Schluss auch noch einiges sagen. Aber erstmal noch eine Aussage von Jesus Christus. Der hat mal gesagt, denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Er will hiermit sagen, dass diese natürliche Neigung von uns allen, vielleicht die ganze Welt für uns gewinnen zu wollen, oder lass nur mal stehen, zunächst mal die uns umgebende Welt, unsere Familie, unsere Freunde, unser Arbeitsfeld, unsere Schule, Kollegen, wer auch immer da in unserer Nähe ist, wir möchten diese Welt für uns gewinnen, dass sie uns bestätigen, bestärken und dass sie einen Eindruck vermitteln von dem, wer ich selber bin. Und die Neigung oder Tendenz ist da, dass ich gerne gut gefunden werden will. Nun, wenn diese Tendenz, diese natürliche Neigung in uns überhand nimmt, kann es sein, dass in alles Bemühen, die ganze Welt für mich gut zu stimmen, ich mich selbst geradezu verliere. Und ich Schaden an mir leide. Dass meine Seele überhaupt nicht gewinnt, sondern er verliert. Und das kommt dabei raus, wenn ich vielleicht in falsche Richtung suche. Und deswegen, vielleicht weil viele Menschen genau sich bestätigt haben wollen in diese Welt, ja, verlieren sie sich selbst. So war es vielleicht bei Habe Kerkeling auch. Er hat sich total verausgabt in seinen Beruf, hat vielen Menschen für sich gewonnen. Aber doch, ja, wo war er dann noch? Was war Sinn dann seines Lebens? So begibt man sich dann auf eine Suche, vielleicht nach diesem verlorenen Selbst.
Ja, guten Abend. Mein Mann und ich, wir werden uns abwechseln. Und wir werden auch heute Abend ganz viel aus unserem persönlichen Leben erzählen, auch von unserer Pilgerreise, die wir persönlich gemacht haben, zwar nicht auf dem Jakobsweg, aber auf anderen Wegen. Und ich denke, dass zurzeit sehr viele Menschen gibt, die auf der Suche sind. Viele wissen es gar nicht und würden vielleicht gar nicht sagen, ich suche, sind sich dessen nicht unbedingt bewusst. Aber gehen doch von einem zum anderen und wollen hier noch eine Erfahrung machen und dort noch eine Erfahrung. Und immer reicht es noch nicht aus. Vielleicht ein Ausdruck dann von einer gewissen Suche oder von einem Pilgerweg, von dem Sie selbst nichts wissen. Ja, seit wann sucht man eigentlich so sehr in unserer Gesellschaft? Man kann ja sagen, Shirley MacLaine, wir haben ja schon von ihr gehört. Sie war mit einer derjenigen, die praktisch so eine spirituelle Suche für eine ganze Gesellschaft in Gang geleitet hat. Sie hat Bücher geschrieben über diese spirituelle Suche, über ihre eigene Suche, zum Beispiel Tanz im Licht. Diese Bücher sind verfilmt worden. Das waren monatelang Bestseller in Amerika. Und in diesen Büchern beschreibt sie diese Suche nach sich selbst. Sie hat praktisch ganz viel populär gemacht, dass Menschen anfangen, nach sich selbst zu suchen, auch auf spirituellen Wegen. Wann hat das dann ungefähr angefangen? Nun, man kann sagen, als Shirley MacLaine damals ihre Bücher herausgegeben hat, das war ja so in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Es fing aber schon etwas früher an, und zwar schon in den 70er Jahren, nämlich die Bewegung des New Age. Heute sagen die meisten Menschen, naja, das war damals, da haben wir heute nichts mehr mit zu tun. Das haben wir längst hinter uns. Es war eben mal so eine Modewelle. Wir werden aber vielleicht noch erkennen und drauf kommen, dass wir merken, dass das, was damals die New Age-Bewegung, das heißt ihre Vertreter, was sie proklamiert haben, dass wir da jetzt mittendrin stecken. Dass die Ziele, die sie angegeben haben, dass wir da mittendrin sind. Also, damals wurde gesagt, dass alle 2000 Jahre das Zeitalter wechselt. Und man sagte sich, in diesem Zeitalter von 0 bis 2000 ungefähr, da war es so, dass es das Zeitalter der Fische war. Das heißt, man ist davon ausgegangen, von der Astrologie und hat gesagt, die Fische, dieses Sternzeichen, beeinflusst jetzt die Menschen. Bis ungefähr 2000, plus minus. Und dann sagten sie, dann kommt eine neue Zeit, ein neues Zeitalter. Und das hat jetzt angefangen, da sind wir jetzt mittendrin. Aber in diesem alten Zeitalter, da sollen die Christen diejenigen gewesen sein, die die Werte angegeben haben. Und in dem neuen Zeitalter, was jetzt anfängt, was dann von 2000 bis 4000 ungefähr gehen soll, da sind es nicht mehr die Fische, sondern da ist es der Wassermann, der unsere Erde beeinflussen soll. Und der Wassermann soll ein Zeichen sein für ein spirituelles Suchen. Er soll das in Gang bringen. Und in diesem Zeitalter des Wassermannes, da heißt es dann, da sollen es auch nicht mehr die Christen sein, die die Werte oder vielleicht auch sogar die Religion bestimmen, sondern dann sind es die Esoteriker. Und die Esoteriker, die holen ja aus allen Religionen etwas. Und sie sagen, es ist egal, auf welchem Weg du suchst. Ob du dich auf einen äußeren Weg begibst, auch dort wirst du das erleben, was du brauchst. Oder auf einen inneren Weg. Hauptsache ist, du machst dich auf den Weg. Und Hauptsache ist, du suchst nach dir und findest dich selbst. Auf dem Jakobsweg, da war es vielleicht noch ein Stück weit so, dass Menschen nach Gott suchten. Und man hat sich erhofft, wenn man auf diesem Weg ging, dass wenn man dann am Ziel ankam, dass man irgendwie ein besserer Mensch würde, ein anderer Mensch. Und man sah das so, dass wenn das tatsächlich der Fall war, dass Gott das belohnte, diese Mühe auf diesem Weg. Heute ist das vergessen. Heute gehen Menschen, ob sie Atheisten sind oder ob sie Schamanisten sind, ob sie Buddhisten oder Hinduisten oder Christen sind, sie gehen auf diesem Weg, um spirituelle Erfahrungen zu machen. Nun, in diesem neuen Zeitalter, da soll sich der Mensch immer mehr entwickeln. Und man findet im Internet zum Beispiel über den Lichtkörperprozess allerhand. Und dieser Lichtkörperprozess, der sagt aus, in welcher Bewegung der Mensch oder die ganze Menschheit ist. Man ist nämlich der Meinung, dass die ersten Menschen noch so ein tierisches Bewusstsein hatten und dass der Mensch sich immer höher entwickelt und irgendwann wird er sein göttliches Bewusstsein entwickeln. Und die Leute, die das vertreten, dass der Mensch sich zu einem Lichtkörper entwickeln kann, die haben Folgendes geschrieben. Da geht es ja um diesen ganzen Aufstieg nicht nur der Menschheit, sondern auch unseres Planeten. Und sie sagen, wir werden jetzt in diesem neuen Zeitalter zu völlig neuen Menschen, die nur noch heiter und glücklich sind. Die in der Freude und in der Liebe leben. Menschen, die vollkommen gesund sind, die nie mehr krank werden. Menschen des neuen Zeitalters. Das soll also das neue Zeitalter mit sich bringen. Nie mehr krank werden. Der Mensch hat alles in der Hand. Er selber soll eines Tages bestimmen können, ob er krank werden will oder nicht. Nun, jetzt sind wir noch nicht so weit. Aber es werden uns allerlei Dinge angeboten auf unserem spirituellen Weg zu diesem höheren Wesen. Und da sagt man, befasse dich mit diesen Methoden. Und diese Methoden, ich werde sie gleich zeigen, die sind deshalb so gut, weil sie nicht nur auf den Körper wirken, auch nicht nur auf die Seele, sondern auch gleichzeitig auf den Geist, also auf das Bewusstsein. Und wenn man diese Methoden ausübt, dann kann man praktisch schon auf einen gewissen Pilgerweg sich begeben, einen inneren Weg, durch Methoden beeinflusst. Hier habe ich mal einen kleinen Ausschnitt, haben wir fotografiert von einem Büchertisch bei einer Buchhandlung in Norddeutschland. Da geht es um Reiki, um Qigong, um Yoga, Aromatherapie, Ayurveda, Tarotkarten legt man, Traumdeutung. Das gehört alles jetzt in dieses neue Zeitalter zu dieser spirituellen Entwicklung. Denn alle diese Dinge, wie gesagt, haben den Sinn und den Zweck, dass sie auf unser Bewusstsein wirken. Unser Bewusstsein soll sich erweitern. Da gibt es einen Schreiber, der hat in einem Buch Halbzeit der Evolution, er heißt also Ken Wilber. Dieser Ken Wilber beschreibt in seinem Buch den Prozess, in dem der Mensch oder die ganze Menschheit sich befindet. Und er nennt das folgendermaßen. Dieses Buch erzählt die Geschichte der Seele, die sich auf halbem Weg zwischen dem Tier und den Göttern befindet. Also wir sind im Aufstieg. Der Seele, die sich aus dem tierischen Zustand befreit, das waren die ersten Menschen, und sich auf den Weg zum Himmel gemacht hat. Der Seele, die in einer evolutionär aufsteigenden Kurve in Richtung Unsterblichkeit klettert. Das soll mit der Menschheit geschehen. Aber das geschieht nicht einfach so, sondern dazu müssen wir uns auf den Weg machen. Wir müssen uns auf einen spirituellen Weg begeben. Sonst fällt das uns nicht einfach so zu. Es gibt natürlich noch mehr Menschen, die damals in der New Age-Bewegung die Ziele formuliert haben. Da ist zum Beispiel ein ganz bekannter Fridtjof Capra, Philosoph war er. Und er hat ein Buch geschrieben, was damals sehr bekannt war, das Tao der Physik. Und in seinen Büchern hat er die Ziele angegeben, die jetzt in dem neuen Zeitalter sein sollen. Und da schreibt er zum Beispiel, der Einfluss der New Age-Bewegung, der soll hauptsächlich darauf hinauslaufen, dass Menschen Interesse für Spiritualität und für okkulte und paranormale Phänomene bekommen. Die Menschheit soll geöffnet werden für Spiritualität und für okkulte und paranormale Phänomene. Und außerdem, sagt er, möchte die New Age-Bewegung Einfluss darauf nehmen, dass der Mensch anfängt, sein menschliches Potenzial zu entfalten. Und dieses menschliche Potenzial, das sagen sie, das ist im Menschen natürlich, das ist seine Göttlichkeit. Die soll tief im Menschen verborgen sein. Und wenn er sich auf einen bestimmten Weg macht, dann wird er Kontakt machen irgendwann mit seiner eigenen Göttlichkeit. Eine andere sehr bekannte Frau aus der New Age-Bewegung, die auch wiederum ein sehr wichtiges Buch geschrieben hat, in dem sie die Ziele dieser Bewegung für das neue Zeitalter angegeben hat. Sie heißt Marilyn Ferguson und hat das Buch geschrieben, Die sanfte Verschwörung. Sie hat gesagt, bei dem großen erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein politisches, noch um ein religiöses oder philosophisches System. Es handelt sich, und jetzt kommt sie auf den Punkt, um einen neuen Geist. Nun kann man als nüchterner Mensch denken, als aufgeklärter westlicher Mensch, neuer Geist, ach, das wird eine neue Idee sein. Dem ist aber nicht so. Wenn man ihr Buch liest, dann spricht sie davon, dass es da ein Es gibt. Zuerst hat sie auch gedacht, sie selber hätte eine super Idee für die Erneuerung dieser Erde oder der Menschheit. Und dann ist sie herumgereist und hat darüber erzählt und dann hat sie festgestellt, es gab schon überall auf der Erde Menschen, die sich ebenfalls mit dieser Idee beschäftigten. Und dann hat sie gesagt, da muss es ein Es geben. Und dieses Es treibt das voran. Und sie hat es dann auch genannt, dass es ein neuer Geist ist. Nun, ich habe schon angedeutet, wir möchten auch von uns selbst immer wieder berichten, von unserer eigenen Pilgerreise. Und zum Beispiel, dass auch ich selber ja sehr gesucht habe. Auch im Äußeren, auch wenn ich mich zunächst nicht auf einen Weg gemacht habe, später aber wohl eine Weltreise gemacht habe, um zu suchen. Aber auch anfing es bei mir, wie bei Harpe Kerkeling, wie es heißt, zu Hause. Es fängt an bei Ihnen zu Hause. Wenn Sie sich mit anderen Ideen befassen, wenn Sie Bücher lesen, die Ihnen vielleicht ein neues Gottesbild vermitteln, nicht das Traditionelle, das ist in diesem neuen Zeitalter nicht mehr in, sondern man sagt, Gott ist anders als das, was gelehrt wurde. Das hat man mir auch gesagt. Ich war so ein bisschen christlich erzogen, wenn man das so sagen kann. Meine Eltern haben immer gesagt, du gehst so lange zur Kirche, bis du konfirmiert bist. Und dann kannst du machen, was du willst. Aber das habe ich auch gemacht. Ich habe dann tatsächlich nachher gemacht, was ich wollte. Und ich traf dann Menschen irgendwann, die mir sagten, weißt du, du hast mal geglaubt, dass es einen persönlichen Gott gibt. Aber vergiss das. Das ist nicht so. Es gibt keinen Gott in dieser Form, wie du es gelernt hast. Sondern Gott ist eine unpersönliche Kraft und diese unpersönliche Kraft, die lebt auch in dir. Und diese Kraft, die musst du entdecken. Und ich fing dann an, mich mit all diesen Dingen zu beschäftigen, die ich eben hier auf diesem Büchertisch gezeigt habe. Und noch mit viel mehr. Eins nach dem anderen, das war in gewisser Weise meine Art von Pilgerreise. Immer wenn ich meinte, wieder etwas erkannt zu haben, dann kam jemand anders und sagt, hast du dies schon mal ausprobiert? Und dann dachte ich, nein, das ist auch mal interessant. Und dann fing ich da wieder an zu suchen. Nach etwa 10 Jahren, ich war dann lange schon mit esoterischen Praktiken beschäftigt und mit diesem ganzen Gedankengut, sah ich dann so aus. Sie sehen, dass ich hier ziemlich spirituell gekleidet bin und ich habe auf dem T-Shirt so ein Dreieck. Und dieses Dreieck ist ein Zeichen für eine unpersönliche göttliche Kraft. Und diese Kraft sollte ja auch in mir sein. Deshalb habe ich dort dieses Zeichen. Am Oberarm habe ich so einen Armreifen, das ist übrigens eine Schlange. Und die Schlange hat auch eine wichtige Bedeutung in der Esoterik. Sie soll nämlich die Trägerin des Urwissens der Menschheit sein. Nun, wonach suchte ich? Ich habe natürlich Bücher von Shirley MacLaine gelesen. Und das war faszinierend für mich, wie sie da beschrieb, wie sie Rituale abhielt. Und wie sie meinte, immer mehr göttliche Kraft zu bekommen. Und wie sie danach suchte, sich selbst zu verwirklichen. Selbstverwirklichung wurde dann mein Ziel. Aber was meinte ich mit Selbstverwirklichung? Am Anfang dachte ich noch, es handelt sich darum, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe, die ich gut einsetzen kann. Aber nach einer gewissen Zeit erkannte ich, dass Selbstverwirklichung bedeutet, dass ich erkennen muss, dass ich im Kern göttlich bin. Und wenn ich das dann auslebe, dann verwirkliche ich mich selbst, meine eigene Göttlichkeit. Ein völlig anderes Gottesbild beschreibt auch zum Beispiel Nina Hagen, eine ganz bekannte Sängerin, ja. Und sie erzählt auch von ihrem Gott, wie der aussieht. Und dieses Bild, kann man sagen, das ist inzwischen in unserer Gesellschaft wahrscheinlich schon gang und gäbe. Es ist ein esoterisches Gottesbild. Denn sie sagt zum Beispiel, mein Gott ist in mir und außer mir. Mein Gott ist in jedem Menschen, in jedem Tier, in jedem Element der Natur, in jedem Baum, jeder Pflanze, jeder Wolke, in jedem Stern und in der Luft und im Feuer. Das ist ihr Gott. Die Bibel sagt uns da etwas anderes. Die Bibel sagt, Gott hat diese Welt geschaffen und er hat sie wunderbar geschaffen. Und wir können tatsächlich in den Bäumen, in Bergen, in den Seen, Meeren, wir können erkennen, wie genial Gott ist. Wir können ein Stück weit von Gottes schöpferischer Kraft und seiner Ordnung und seiner Macht und Herrlichkeit erkennen. Aber sie sagt, Gott ist nicht in der Schöpfung, sondern er hat sie nur geschaffen, wie ein Künstler ein Bild geschaffen hat. Und wir können daran erkennen, ob der Künstler gut ist oder schlecht. Aber wir können noch immer nicht den Künstler selber sehen, da drin. Nur Stück weit können wir ihn erkennen. Und so sagt uns auch die Bibel, dass das mit Gott und der Natur so ist. Nun, dass Menschen sich zu anderen Göttern hinwenden, das sagt die Bibel auch schon.
Ja, Mose ist einer der ältesten Propheten, hat ja die ersten Bücher der Bibel geschrieben. Und Mose hat ja ein ganzes Volk, das Volk Israel, das Volk der Juden, ja aus dem Land Ägypten in das verheißene Land, heute Palästina oder Israel, geführt. Es ist eine ganz spannende Geschichte, wie er durch die Wüste mit dem ganzen Volk gewandert ist. Am Ende von 40 Jahren, wo sie durch die Wüste gewandert sind, ein ganzes Volk, unter Anleitung von Mose, dichtete er ein Lied. Und in diesem Lied schaut er in voraus, wie es dem Volk ergehen würde, wenn es ihnen gut geht, wenn sie in ihr Land angekommen sind, wenn sie Reichtum erfahren haben. Da sagt er, da wurde Jeschurun ist ein Bild für, oder ein Wort für Israel, das Volk Israel, das Volk der Juden. Da wurde Israel fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick, feist. Und er verwarf den Gott, der ihn gemacht, und verachtete den Fels seiner Rettung. Nun, sie wurden eigentlich von Gott geleitet, denn Mose war ein Prophet und vermittelte Gottes Wort an ihnen. Und Gott selber ging ihnen voraus. Es war eine wunderbare Sache. Aber ihr seht voraus, da wo sie angekommen sind und es geht ihnen gut, vielleicht nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, werden sie dick, fett, feist, faul, auf eine gewisse Art und Weise. Und da fingen sie an, Gott zu verwerfen und ihm, ja, den Rücken zuzukehren. Und sie wenden sich anderen zu. So dichtet er weiter, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind. Göttern, die sie nicht kannten. Neuen, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Also hier geht es um neue Götter, New Age, Elga hat es ein bisschen beschrieben. Man könnte hier schon ein bisschen drin zurückkommen. Da, wo es uns gut geht, materiell gesehen, auch innerlich, wir haben alles eigentlich und ja, da können wir uns hier in unserem Land dazu zählen. Es geht uns äußerlich normalerweise gut. Da langweilt es uns vielleicht. Und wir fangen an, andere Dinge herbeizuholen. Und das geschah auch damals mit dem Volk Israel. Und dann wird gesagt in diesem Lied, sie haben mich zu Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott. Haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten. Nun, ein Nicht-Gott ist ja etwas, was eigentlich schon anbetungsattraktiv ist. Aber es ist nicht ein Gott. Wir können ein schönes Auto haben wollen oder ein schönes Haus. Es ist attraktiv. Oder eine schöne Frau, einen schönen Partner. Was auch immer ich vor Augen habe, was ich haben möchte, was attraktiv ist, aber es ist nicht Gott. Ich gebe vielleicht alles da drin. Und wie das Wort Jesu, indem ich da hinterher heichle, verliere ich mich selbst. Nun ein bisschen zu mir. Auch ich war auf einem Pilgertour. Auch ich suchte nach mir selber, hatte eine tiefe Sehnsucht. Nun, die war da, weil ich irgendwie keine andere Perspektive hatte. Ich habe keine christliche Erziehung gehabt. Meine Eltern waren eher so Humanisten. Sie stellten es heraus, dass wir selber bestimmen mussten, was gut für uns war. Sie gingen davon aus, du selbst bist dein eigener Führer. Du sollst einfach das tun, wo es dir nach zu Lust ist. Nun, meine Eltern gingen schon mal zu etwas Christlichem. Und ich kann mich erinnern, als junger Bursche durfte ich mal mitspielen mit so einer Art Weihnachtsspiel. Und ich hatte eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Und ich sage immer, das ist meine größte Erinnerung an den christlichen Glauben überhaupt gewesen. Ich konnte sonst gar nichts damit anfangen. So hatte ich doch Sehnsucht nach mehr. Jemand hat mal gesagt über Sehnsucht, dass es nie das eine will. Immer nur das andere. Sie hat kein Ziel und kennt den Weg nicht. Sehnsucht ist Suche. Wenn man eine Sehnsucht nach etwas mehr hat, sucht man, pilgert man, geht auf einen Wege, sieht vielleicht, bewusst oder unbewusst, etwas Schönes, aber es ist noch fern und man pilgert und geht. Vielleicht findet man's, vielleicht auch nicht. Die Bibel beschreibt, dass Suche in unsere Herzen gelegt ist. Nun, da gibt's ein Buch, was Prediger heißt. Diesen Prediger sagt Folgendes aus. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr, das ist des Menschen Herz, gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Daher vielleicht auch diese Sehnsucht, dass Gott selber, so sagt der Prediger es, ein Stück Ewigkeit und vielleicht ein Verlangen auch danach in unser Herzen gelegt hat. Nur können wir es nicht ganz packen, was Gott wirklich beabsichtigt hatte. So hat es diesen Prediger erkannt. Nachdem ich Abitur gemacht habe, habe ich mich dann auf ein Pilgertour gemacht. Könnte ich sagen, ich suchte. Ich habe dann ein paar Sachen zusammengepackt, das war alles, was ich dabei hatte, als ich nach Südamerika reiste. Ich habe durch diese Länder getrampt. Ich suchte nach irgendwelchen Erfahrungen, ich suchte nach mir selbst. Hatte dann eine frustrierende Liebesaffäre. Dann natürlich, wie die meisten jungen Menschen, suchen sie auch ihre Bestätigung in der Liebe. Und da sagte ich mir, mein letztendliches Ziel kann man nicht nur in der Liebe liegen. Es muss Ziele geben, die weiterführen. Ich suchte. Nun, Jesus Christus sagte einmal ganz schlicht, suchet, so werdet ihr finden. Aber er meinte das im Kontext der Suche nach Gott. Aber ich kannte Gott nicht. Und wer ist denn da, der Gott kennt? Paulus, das heißt ein Autor, der im Neuen Testament einige Briefe geschrieben hat, eine Bücher, hat gesagt, da ist keiner, der verständig ist. Und damit meinte er, da ist keiner, der Gott sucht. Schlaue Leute gibt's vielleicht auch genug, aber sie suchen in ihrer Schleue nicht nach Gott. Und das fehlt uns. Nun, ich habe mir auch mal so ein bisschen von außen die Kirche angeschaut. Es sah in etwa so aus wie auf diesem Bild. In dieser Evangelisakademie, wo der Pfarrer gar nicht so froh reinschaut und sagt, ich begrüße Sie zu unserer Tagung, haben Christen Grund zur Freude und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. Das war für mich Kirche. Ich dachte, da läuft nichts, da machst du keine Erfahrung, da findest du nichts, weder dich noch Gott. Da schien mir diese bunten Farbenpracht, die bei den tibetischen Buddhisten abläuft, viel attraktiver, viel wirksamer zu sein. So bin ich dann auch hingereist. Zu dieser Zeit studierte ich Psychologie, auch Teil meiner Suche nach mir selbst. Von diesem BAföG, was ich da hatte, konnte ich locker 8 Monate in Indien verbringen. Kein Problem. Und so suchte ich. Ich habe dann diesen Orten aufgesucht, wo sich die Lamas aufhielten, hörte die schwere Gebete der Mönche. Das waren heilige Orte. Menschen kamen von Weitem, um dorthin zu kommen, um besondere Erfahrungen zu machen, besondere Opfergaben erbrachten dort die Tibeter miteinander. So habe ich mich dann auch an den Füßen eines Lamas, eines Lehrmeisters im tibetischen Buddhismus, gesetzt, habe mich in diese schwierige Haltung hineingequetscht. Und da wurde dann meine äußere Pilgerreise zu einer mehr innere Pilgerreise, denn es hieß, du musst dich in dich selbst wenden. Da findest du das letztendliche Ziel. So hat es auch dieser Lama behauptet. Nun, ich hörte dann auch die Eckdaten von der buddhistischen Religion, die Geschichte des historischen Buddha, ja, kam mir interessant vor. Vielleicht zur Hilfe uns ein bisschen ein paar Eckdaten. Der historische Buddha lebte in etwa 500 Jahre vor Christus, hatte unterschiedliche Namen, nämlich Siddhartha oder Gautama, Nachname war Shakyamuni. Er suchte aber ganz intensiv von seinem 30. bis zu seinem 36. Lebensjahr. Dann überkam ihm dieser Zustand genannt Erleuchtung oder Nirvana und wurde dann Buddha genannt. Er starb in etwa mit 80 Jahren. Wer war nun dieser Siddhartha, den viele Buddha-Statuen, die auch hier immer populärer werden, dargestellt wird? Nun, eine Sache könnte man von ihm sagen, er suchte ganz intensiv. Er war ein Suchender. Er war ein Prinzen, er war Sohn eines Fürsten und er war ein Grübler. Er wusste, es fehlt ihm was. Und er machte mal Ausfahrten aus seinem behüteten Palast. Und bei 4 Ausfahrten begegneten ihm 4 Gestalten. Erstmal eine ganz alte Person, dann eine ganz kranke Person. Dann ist er tot auf einer Bahr umhergetragen. Jedes Mal war er schockiert bei dem Anblick dieses offenen Leidens und fragte seinen Diener, was ist das? Und er sagte seinen Diener, ja, wir werden alle alt oder werden mal krank und sterben. Bei der 4. Ausfahrt begegnete er einem Bettelmönch und der sagte ihm, er solle sich doch aufmachen und alles verlassen. So fing sein Pilgerweg an. Es fing an zu Hause in seinem wunderbaren Palast. Er verließ über Nacht Frau und Kind und fing an zu pilgern. Erstmal hinaus. Und vielleicht hat das einen guten Aspekt. Wenn wir anfangen zu suchen, hinauszugehen aus dem Altbekannten. Denn wir sind häufig so festgefahren mitten da drinnen. Und deswegen macht es auch Sinn, vielleicht mal hier auszusteigen und vielleicht eine andere Perspektive zu bekommen. Aber Siddhartha tat es dann intensiv. Irgendwann war auch seine Bewegung mehr nach innen. Er fastete und meditierte, lebte in mehreren Jahren nur noch von einem Reiskorn im Monat. Fühlte sich dann doch etwas schlapp und nahm dann zu Schande seiner Kollegen von einer Frau etwas an. Er stärkte sich. Wonach suchte er, Siddhartha? Er suchte nach einem Ausweg aus dem Leiden. Etwas gestärkt setzte er sich dann unter einen Baum und sagte, ich bleib da sitzen, bis ich's habe. Vielleicht war es 3 Wochen, man weiß es nicht genau. So saß er da, bis er dann die Erleuchtung hatte. Wir sehen, dass er hier schon wieder besser aussieht. Das ist auch Zeichen der vollkommenen Zustand, die er erlangt haben soll. Erleuchtung. Und dieser vollkommene Zustand stellt sich auch leiblich dar. Das tun die Chinesen auch. In chinesischen Restaurants sieht man häufig diese etwas dickleibige Buddha-Statuen. Nun, für Chinesen ist Vollkommenheit auch in Verbindung mit einem dicken Bauch gebracht. Ist schlicht so. Die Chinesen sehen das so. Wir im Westen würden einen vollkommenen Körper eher wie ein Bodybuilder sehen. Für die Buddhisten ist es egal. Sie wollen nur klargestellt haben, dass der Körper des Buddha vollkommen ist. Ich war auf diesem Wege, hatte davon gehört und suchte nach Erleuchtung, meditierte, habe die Lehren von den Lehrmeistern wie der Dalai Lama und anderen Lehrmeistern in mir aufgenommen. Ich habe dann gesehen, wie die tibetischen Buddhisten sich ihrer Religion ganz widmen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie manche sich Pilgerwege lang aus im Staub werfen. Das tun sie, um sich zu reinigen. Jeden Schritt werfen sie sich auf den Boden und dann den nächsten Schritt. Es ist unglaublich, was sie als Pilgerweg für ihre Religion leisten. Ich habe das dann gesehen und habe gedacht, du musst das ähnlich tun. War dann so ein Buddhist geworden. Nun, ich habe mich an einem Ort 60.000 Mal lang auf den Boden geworfen. So pilgerte auch ich, inwendig und auswendig, von Jakobsweg zum Gottesweg. Ein Jakobsweg ist ein Weg, den vielen Menschen heute auch gehen. Ist ein Weg, wo man auf einen äußeren Pilgerweg geht. Wo man sich von zu Hause wegbewegt und vielleicht etwas anstrebt und hofft, vielleicht auf diesem Wege Erfahrungen machen zu können. Nun, was ist dann diesen Gottesweg? Manche erkennen das heute hier noch, dass diesen Weg etwas mit Jesus Christus zu tun hat. Und dass sein Tod am Kreuz auch was mit Gott zu tun hat. Wir kennen natürlich die Geschichte des Christus im Gegenüberstellen zu der Geschichte des Buddha, klar dargestellt, er lebte zu Anfang unserer Zeitrechnung. Hat auch unterschiedliche Namen, Jesus von Nazareth oder Gott mit uns, Immanuel. Nach seiner Taufe fing er einen öffentlichen Dienst an. Er wurde genannt Christus, was heißt Gesandter oder Gesalbter. Er starb in etwa mit 33 Jahren. Er war noch recht jung. Aber damit hört es nicht auf, denn nach 3 Tagen stand er aus den Toten auf. Wer war nun diesen Jesus? Nun, wir finden in der Bibel einiges von ihm beschrieben. Aber eine Sache hat er selber von sich behauptet. Er sagte, er sei ein Sucher. Wonach denn suchte er? Nun, er behauptete, nach den Verlorenen gesucht zu haben und auch heute noch danach zu suchen. Das heißt, alle Menschen, die Gott, seinen Vater, nicht kennen. Interessant. Also, wenn das so wäre, dass Jesus mit Gott zu tun hat und Jesus sogar, so wie er selbst behauptete, den Weg zu Gott sei, dann ist diese Behauptung sehr interessant. Dann hat es damit zu tun, dass Gottes Weg ein Weg ist, der bei Gott anfängt und bei uns endet. Das heißt, Gott macht sich, ja, sinnbildlich auf einen Pilgerweg und macht sich auf, um bei uns anzukommen. Das ist Gottes Weg. Nun, das hatte ich alles nicht gewusst. Ich pilgerte auf meinen Wegen als Buddhist, Elke auf ihrem Weg als Esoterikerin. Wir rannten und machten Erfahrungen und wussten nicht, dass hinter uns her jemand anders ging, der uns suchte. Und das war dann irgendwann eine Sache, die ganz unerwartet kam. Wir hofften, uns selbst zu finden. Vielen hoffen, sich selbst zu finden und nutzen einige, auch spirituellen Dingen. Nutzen Dingen, die sie vielleicht helfen bei dieser Selbstfindung. Auch unsichtbare Wesen, vielleicht Engel?
Ja, genau das ist es, was der Martin andeutet. Das war auch etwas, wonach ich mich nach einiger Zeit, womit ich mich nach einiger Zeit beschäftigt habe. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf diesen Lichtkörperprozess. Ich habe da vorhin schon mal davon etwas gezeigt. Und dieser Lichtkörperprozess, der bietet uns einen Weg an, wie er sagt, wo wir uns von unten nach oben hocharbeiten können. Und er sagt, nach einiger Zeit, wenn wir immer offener werden für spirituelles Gedankengut, für spirituelle Erfahrungen und für eine unsichtbare Welt, für unsichtbare Führung, wenn wir immer offener werden, dann geschieht Folgendes. Wir sind in Kontakt mit hohen Lichtwesen und Engeln, leben ganz bewusst zusammen mit den Reichen der Natur, die jetzt schon in diesen höheren Bereichen leben. Das soll irgendwann geschehen, sagen sie, und das bieten sie uns jetzt auch an. Wir sollen Kontakt machen mit Engeln. Und nicht nur mit Engeln, sondern da gibt es noch Wesenheiten, die in diesen höheren Bereichen leben. Das sind zum Beispiel Elfen, Feen, Zwergen und Riesen, die uns in ihrer Liebe und Friedfertigkeit weit voraus sind. Nun denken vielleicht die meisten von uns, das ist ja wohl lächerlich, das sind ja Märchengestalten. Was soll das? Man muss aber wissen, dass diese Leute das total ernst meinen. Und vielleicht sind wir schon näher dran, als wir das überhaupt denken. Denn wir werden immer mehr vertraut gemacht mit diesen Wesenheiten. Zum Beispiel findet man im Internet eine Engelkontaktbörse. Da soll man mit eben gewissen Engeln Kontakt machen können. Dann werden uns so ganz liebe Figürchen wie Feen angeboten oder Zwerge oder Gnomen. Und natürlich für die Kinder gibt's die kleine Lilifee. Wir sollen vertraut gemacht werden mit dieser unsichtbaren Welt. Und wir sollen da sogar unsere Führung herausholen. Dann brauchen wir nicht mehr zu suchen. Zum Beispiel gibt es hier der Engelratgeber. Dann gibt es ein Heilorakel für Engel oder auch ein Heilorakel für Feen oder von Feen. Also wir können uns da Weisung holen. Wir brauchen nicht mehr denken, da gibt es irgendwo weit einen Gott. Nein, so hieß es damals, wir können Kontakt machen mit unserem eigenen Engel. Denn jeder hat auch einen Engel, so hieß es, und nicht nur einen Schutzengel, sondern auch einen Führerengel. Und das habe ich dann gemacht, auch über Fantasiereisen zum Beispiel, sollten wir unseren Engel erkennen. Nun, Bücher wie Heilen mit Engeln zum Beispiel, oder natürlich, dass man seinen Schutzengel findet. Ich habe auch jeden Tag eine Engelkarte gezogen. Diese Engelkarte, die hat mir Weisung gegeben, wie ich mich an diesem Tag verhalten sollte, was ich besonders beachten müsste. Da standen Begriffe drauf wie Liebe, Gnade, Treue, Barmherzigkeit, Erkenntnis. Und all diese Dinge sollte ich dann ganz speziell für diesen Tag beachten. War so eine Art Horoskop, kann man sagen. Nun, man kann sogar, soll man sogar können, Erzengel rufen und sich mit ihnen in Kontakt setzen. Die unsichtbare Welt wird uns als Folgendes geschildert in der Esoterik. Sie sagen, es gibt einen ganzen Bereich in dieser unsichtbaren Welt. Da gibt es Dämonen, Geister, Engel, Elfen, Götter, Göttinnen. Und alles durchzogen soll sein von einer kosmischen, universellen Kraft. Also kein persönlicher Gott, sondern eine kosmische, universelle Kraft, die in allen Dingen ist, auch im Menschen. Und darum soll auch der Mensch Kontakt machen können mit dieser Welt. Das ist unbedingt notwendig, so sagen sie. Ja, Selbstfindung, Suchen oder gefunden werden. Auf dem Jakobsweg versuchen es viele. Andere versuchen es auf anderen Wegen. Ich möchte nur am Ende jetzt noch mal ganz kurz erzählen, wie mein Weg geendet ist. Denn ich bin der Meinung, dass ich selber am Ziel angekommen bin. Mein Mann und ich, arbeiteten ja als Psychotherapeuten in Amsterdam. Und eines Tages, wir hatten dort ein Therapiezentrum auf einem Schiff, eines Tages brannte dieses Schiff aus. Wir haben es als ein Zeichen einer höheren Führung gesehen, haben das Schiff zwar wieder aufgebaut, aber dann verkauft und sind dann auf eine Pilgerreise um die Welt gegangen. Wir reisten zunächst nach Indien, dann über Indonesien nach Australien. In Australien wollten wir einen Freund besuchen, den hatten wir schon kennengelernt in Indien. Er hatte einen indischen Guru, er war Jude, er lebte im Urwald als ehemaliger Hippie. Und da fuhr jetzt kein Bus hin, sondern wir mussten per Anhalter fahren und da nahm uns ein junger Mann mit und dieser junge Mann war total fröhlich. Wir dachten, ob der wohl was geraucht hat. Wir haben ihn gefragt, sag mal, hast du irgendwie? Nein, sagt er. Meine gute Laune kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Oh, dachte ich, kann auch sein. Also für mich war es so, alle Wege führen ja ans Ziel. Hauptsache ist, man geht einen. Und in der Esoterik spricht man auch von Jesus Christus, nur meint man nicht den Jesus Christus, der als Gott und als Mensch am Kreuz gestorben sein soll, sondern man spricht von der Christuskraft oder der Christusenergie. Und sie sagen sogar, wenn wir uns hoch genug entwickeln, kann jeder Christus werden. Denn das ist ein Zustand und gehört nicht zu einer bestimmten Person oder zu dem Gott. Nun, dieser Mann, der fragte, was wir denn beruflich machten. Wir sagten, wir wären alternative Psychotherapeuten. Da meint er, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja, wollten wir auch. Ja, sagt er, ich lade euch ein zum Gottesdienst in meine Kirche. Nun, ich konnte mir selber nicht vorstellen, dass das die echte Alternative sei. Aber ich dachte, ich bin ja im Ausland. Außerdem nannte ich mich immer Christin. Wenn Menschen mich nach meiner Religion gefragt haben, habe ich immer gesagt, ich bin Christin. Denn ich war ja getauft, ich war konfirmiert, ich war in der Kirche, ich musste doch Christin sein. Aber ich lebte meinen Glauben überhaupt nicht. Selbst mein Gottesbild hatte sich ja völlig verschoben. Ja, wir ließen uns einladen. Und als wir dorthin kamen, wo der Mann uns dann hinbrachte, war es keine Kirche, sondern es war ein Schulgebäude. Und da war ich sehr skeptisch. Ich dachte, oh, wenn das hier mal nicht eine Sekte ist. Denn für mich war alles, was nicht katholisch oder evangelisch war, war Sekte. Aber die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre er wirklich da. Und das hat mich schon fasziniert. Nach dem Gottesdienst tranken sie dann immer Kaffee und Tee miteinander und dazu luden sie uns dann auch ein. Und da kam eine Frau zu mir und stellte mir 3 Fragen. Erstens, wie heißt du? Zweitens, woher kommst du? Drittens, darf ich mit dir beten? Ich dachte, ui, ui, ui. Ich mochte nicht Nein sagen, aber ich war sehr skeptisch. Ich mochte aber nicht Nein sagen, weil die Frau so nett war. Und ich erhoffte mir von Martin, dass er doch als Buddhist da Nein zu sagen würde. Und dann dachte ich, dann sage ich auch Nein. Aber er ermutigte mich und meinte sogar, ich soll das doch machen. Er meinte, er käme auch mit. Und die Frau holte dann noch den Pastor. Und dann ging sie mit uns raus auf den Balkon, denn es war so unruhig, die Leute liefen da ja alle herum. Und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, da wurde mir auf einmal klar, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich hatte ja gelernt, dass es unsichtbare Mächte gibt. Ich hatte ja gelernt, mich für diese Mächte zu öffnen, weil ich ja meinte, dass ich mich natürlich nur für die Guten öffnen wollte. Und von diesen guten Mächten, da suchte ich Führung. Und ich hatte diese Mächte erlebt. Die Folge von meinen Beschäftigungen mit täglicher Meditation, bestimmte Nahrungsmittel, die ich zu mir nahm, ich machte Fantasiereisen, Entspannungsübungen. Ich beschäftigte mich ja mit allem Möglichen, was ich vorhin schon alles aufgezählt habe, von Astrologie über Tarotkarten und Klangmeditation, alles Mögliche. Die Folge davon war, dass ich immer offener wurde für eine unsichtbare Welt. Und auf der einen Seite entwickelte ich mich ganz positiv. Und Menschen dachten tatsächlich, die mich lange nicht gesehen hatten, ich wäre mit etwas ganz Gutem beschäftigt. Ich hatte nämlich eine enorme Ausstrahlung bekommen. Nur wussten diese Leute nicht, wie ich war, wenn ich alleine zu Hause war. Dass ich da nämlich häufig in tiefste Depressionen fallen konnte. Dass ich sehr viel mit Ängsten zu tun hatte. Und dass ich in meinem Zimmer dunkle, schemenhafte Gestalten nachts oft sah und mich bedroht fühlte von einer unsichtbaren Welt. Nun, man hatte mir gesagt, du bist eben noch nicht so weit. Wenn du weiter auf diesem Weg gehst, wirst du dich höher entwickeln und irgendwann wirst du die Macht haben über diese dunklen Mächte. Meine Therapeuten sagten mir, das wären Teile meines Selbst. Die würden zu mir gehören. Die müsste ich integrieren. Ich müsste sie nur anerkennen, dass es sie gibt und müsste sie annehmen als Teile von mir selbst. Nun, ich merkte aber, dass es mir dabei eigentlich immer schlechter ging. Und trotzdem war ich überzeugt von meiner Sache. Nun, als die Frau jetzt mit mir betete, da erkannte ich plötzlich, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend, die ist aber größer als alles, was ich bis dahin erlebt habe. Und diese Macht, die muss mich persönlich kennen. Denn was die Frau betete, das sprach mitten in mein Leben hinein. Ich erkannte plötzlich in diesem Gebet, dass ich ein Leben geführt hatte, was ganz anders gewesen war, als das, was Gott von mir gewollt hätte. Und ich fing an zu weinen. Und als ich so weinte, da sagte die Frau zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Früher wusste ich gar nicht, was Sünde ist. Ich dachte immer, das ist so ein überstrapaziertes Wort. In der Esoterik gibt's ja keine Schuld und somit auch keine Sünde. Aber das Wort Sünde kommt von dem Wort Sund. Und das bedeutet Graben. Und das bedeutet, dass es einen Graben gibt zwischen Gott und den Menschen. Und die Bibel spricht ganz klar von diesem Graben. Wir haben ja vorhin das Bild gesehen von der unsichtbaren und der sichtbaren Welt der Esoterik. Die Bibel sagt aber, das sieht so aus, dass der Mensch zwar auf der Erde lebt, wie es auch in der Esoterik gezeigt wird, aber dass es da einen Bereich des Unsichtbaren gibt. Da gibt es auch Geister und Dämonen und Engel oder Mächte, Kräfte. Aber dieser Bereich gehört nicht unbedingt zu Gott. Gott, sagt die Bibel, der ist im Himmel und der ist nur Licht. Und da kann kein Mensch sich von sich aus hocharbeiten. Wenn wir uns hocharbeiten, werden wir immer erst in diesem Zwischenbereich landen. Und da war ich. Das habe ich gemerkt. Die Frau fragte mich dann, ob ich von jetzt an mit Jesus Christus leben wollte. Ich hatte keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Ich hatte ja gehört, dass der mal vor 2000 Jahren für mich gestorben sein soll. Ich wusste aber gar nicht, was das bedeutet. Aber irgendwie spürte ich jetzt, ich muss Ja sagen zu diesem Jesus. Wenn meine Sehnsucht, die ich hatte, gestillt werden soll. Und ich habe dann gesagt, jawohl, ich will von jetzt an, dass Jesus Christus der Herr über mein Leben ist und nicht mehr diese andere Welt. Ich will mich von ihm führen lassen und nicht mehr von dieser anderen Welt. Ja, ich habe gesagt, wenn wir suchen, und wenn wir uns auf einen Pilgerweg begeben und meinen, wir könnten uns von uns auch aus zu Gott begeben, dann würden wir in diesem Zwischenbereich landen. Und wir können, Gott kann sich eigentlich nicht mit Finsternis verbinden, weil er nur Licht ist. Da passt keine Finsternis zu. Aber Gott hat gesagt, ich will aber Gemeinschaft mit euch. Ich will mit euch zusammen sein. Ihr könnt nicht zu mir kommen, aber ich kann zu euch kommen. Und ich komme und werde Mensch. Ich inkarniere mich sozusagen. Und werde Mensch und zeige euch dann, wer Gott ist. Denn wenn ich hier als Gott auftreten würde, der nur Licht ist, ihr würdet umfallen. Wahrscheinlich sterben. Aber so komme ich in Menschengestalt und ich zeige euch, wer Gott ist. Und ich zeige euch, dass Gott Gewalt hat, dass Macht über den Tod und dass er wunderbar ist, dass er Sünden vergibt. Und ich lasse mich für alle eure Trennung von Gott ans Kreuz schlagen. Und jeder, der das glaubt, der hat Zugang zu Gott, dem Vater.
Ja, ich hatte schon vorher gesagt, dass Jesus von sich aus gesagt hatte, dass er ein Sucher ist, dass er praktisch auf eine Art, sinnbildlich gesprochen, Pilgerweg ist hinter uns her. Und das ist an dieser Stelle gerade bei uns zugetroffen. Es war so, dass diese Frau mit Elke gebetet hatte und auch diesen Pastor, ich daneben stand. Und ich habe das mitbekommen und festgestellt, das ist gut. Hier geschieht was ganz Wesentliches. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich selber war aber Buddhist. Ich war auf einem ganz anderen Weg. Und ich meinte, das würde zusammenpassen mit diesem Weg, der jetzt Elke ganz frisch eingeschlagen sei. Aber die Frau forderte auch mich heraus, ein Gebet zu sprechen. Und während diesem Gebet erkannte auch ich, dass diesen Jesus Christus, wozu sie betete, da war und uns ansprach und uns konkret meinte. Und diese Frau hat mich dann herausgefordert, alle anderen Religionen loszulassen, während diesem Gebet. Und während wir da standen, habe ich konkret gespürt, dass es nicht beide zusammengehen kann. Ich kann nicht und auf diesem buddhistischen Pilgerweg sein und diese Ziele hinterhergehen und mich auf diese Beziehung zu diesem Gott einlassen. Ich muss wählen. Und so war auch für mich diesen Zeitpunkt der Zeitpunkt, wo Jesus mich fand. Wir haben ja gesagt, oder die Frage gestellt, wie wir von einem Jakobsweg, was ein äußeren oder auch ein inneren Pilgerweg ist, zu einem Gottesweg kommen können. Gottesweg ist nicht ein Weg, den wir zunächst selbst gehen können, sondern Gottesweg ist sein Weg zu uns. Wenn das zutrifft und wir mit Gott, wir mit Jesus Christus zusammenkommen, da ist das Ende einer Pilgerreise erreicht. Und das war, was an diesem Zeitpunkt bei uns zugetroffen ist. Nun, es ist vielleicht vereinfacht gesagt, man könne denken, sie lebt noch lange glücklich, so leicht war es nicht. Es waren noch viele holperige Wege zu gehen. Viele Auseinandersetzungen und Kämpfe, die klar machen mussten, wo geht's denn hier drum? Später haben wir dann auch in der Bibel von diesem Gott mehr lesen können und bekamen mehr Verständnis darüber, was ist hier eigentlich gemeint und wer ist diesen Jesus, wer ist diesen Gott? Und haben dann auch gefunden, wie diesen Gott von Anfang an eigentlich nach Gemeinschaft mit Menschen suchte. Ich möchte enden mit einer Aussage Gottes. Diese Aussage wurde schon durch den Propheten Jesaja 700 Jahre vor Christus so aufgeschrieben. Und da heißt es von Gott folgendermaßen: Ich, das heißt Gott, war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Für die, die auf Pilgerwege waren, ohne zu wissen, wo sie eigentlich ankommen würden. Die auf ihre eigene Wege gingen, aber nicht nach Gott suchten. Ich sprach, so sagt Gott dann, hier bin ich. Hier bin ich. Nun, er wollte sich selbst den Menschen konkret bekannt geben und sagen, hey, erkennt es doch. Ich suchte dich, ob schon du irgendwo anders hingingst. Ich bin hier, näher als du denkst. Und wo auch immer wir uns befinden, es kann sein, Gott trifft mit seiner Aussage, hier bin ich, heute unser Leben, unser Herz. So durfte es eines Tages bei uns geschehen und da war unser Pilgerweg zu Ende. So dürfte es vielleicht auch für Sie heute oder ein anderer Tag sein. Also, vom Jakobsweg, ein äußeren Pilgerweg, zum Gottesweg. So sind wir auf diesem Gottesweg gekommen, weil Gott nach uns gesucht hat. Danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.